Deutschlandfunk.
Da hängen Bilder.
Das ist Tatort Kunst.
Die ganze russische Avantgarde querbeet. Schönste Bilder.
Mit der Doppelfolge Falsche Moderne.
Is that another Malevich or is it a Lissitzky?
In diesem Fall geht es um einen der größten Kunstfälschungsskandale nach dem Zweiten Weltkrieg.
Diesen Leuten muss das Handwerk gelegt werden.
Schon seit Jahrzehnten wird der Kunstmarkt überschwemmt. Von gefälschter Kunst der sogenannten russischen Avantgarde.
Oh, another. Oh, good lord.
Aber nach einem spektakulären Prozess in Wiesbaden,
der Verdacht auf bandenmäßigen Betrug ließ sich vor Gericht nicht erhärten,
werden fast 1800 verdächtige Bilder an einen verurteilten Galeristen zurückgegeben.
Der verurteilte Itzhak Zarok betont seine Unschuld.
Direkt nach der Urteilsverkündung verteilen die Anwälte des Galeristen ein Statement, das Stefan Koldehoff damals die Sprache verschlägt. Stefan?
Ja, da wird allen Ernstes behauptet, das Gericht habe die Echtheit aller zurückgegebenen Bilder bestätigt.
Das hier ist Teil 2 dieser Doppelfolge. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, macht das am besten zuerst. Ich bin Rahel Klein.
Und ich bin Stefan Koldehoff und habe meine Sprache wiedergefunden.
Das ist schön. Stefan, nach dem Prozess hattest du direkt die Befürchtung, dass die Bilder, die vom BKA beschlagnahmt worden waren und von denen die meisten ja dann zurückgegeben wurden, dass die wieder auf dem Kunstmarkt auftauchen würden. Und?
Vor ungefähr 2 Jahren, da habe ich erste Hinweise darauf bekommen von Menschen, die den Markt für die Kunst der russischen Moderne gut im Blick haben. Die meinten, Stefan, weißt du eigentlich, dass die Bilder aus der Sammlung Zarok wieder am Markt sind?
Also hast du recht behalten.
Naja, das wollten wir rausfinden. Ich habe Enne Seidel aus unserem Tatort-Kunstteam gebeten, dem doch mal nachzugehen.
Guck mal hier, also hier bei Hammerside habe ich echt einiges gefunden, Auktionshaus in Tel Aviv. Wow. Zum Beispiel hier so ein Bild angeblich von El Lissitzky.
Aha.
Das war jetzt gerade erst in der Auktion am 8. Juli.
Steht irgendwo ein Schätzpreis?
Ja, Schätzpreis, ja. Also Start bei $4,600.
Eigentlich ein Schnäppchen, oder?
Ja, ist natürlich auch nur eine Papierarbeit, aber trotzdem ein Schnäppchen. Das BKA hat mir bestätigt, dass dieses Bild damals beschlagnahmt wurde.
Wow.
Also das finde ich krass.
Naja, und dieses Bild von El Lissitzky, das ist nicht das einzige aus der Sammlung Zarok, das in den letzten Monaten bei Hammerside angeboten wurde.
Ich zeig dir noch 2, 3 Bilder. Hier haben wir noch einen Malevich, einen Kopf eines Bauern.
Mit einem
Porträt
Vollbart
eines Bauern. Und dann haben wir noch Alexandra Exter.
Wow.
Bunt.
Ich würde sagen, an der Stelle hat sich die Recherche ganz schön gelohnt.
Ja, und was Enne mir da gezeigt hat, das waren auch nur einige. Wir haben noch mehr gefunden.
Also um das nochmal klarzumachen, diese Bilder, die ihr da auf der Auktionsseite gefunden habt, die gehören zu den Kunstwerken, die damals für den Prozess in Wiesbaden beschlagnahmt wurden.
Genau. Und du hast es ja gehört, wir haben uns da auch nicht nur auf uns selbst verlassen, sondern wir haben diese Bilder von der Auktionsseite auch dem Bundeskriminalamt gezeigt und wir haben nachgefragt und das hat uns das BKA tatsächlich Bild für Bild bestätigt, dass es dieselben Bilder waren.
Und die noch spannendere Frage ist ja jetzt, damals im Zuge des Prozesses war ja nur ein kleiner Teil der verdächtigen Kunstwerke näher untersucht worden.
Genau, gut 200 von knapp 1800 Bildern.
So, und die jetzt neu wieder aufgetauchten und angebotenen Bilder, gehören die denn zufällig zu denen, die damals auf ihre Echtheit überprüft wurden?
Die meisten nicht, aber eines der Bilder, die Enne auf der Seite von Hammerside gefunden hat, das ist damals tatsächlich untersucht worden.
Und?
Für eine Fälschung gehalten worden.
Okay. Und stand im Netz auf der Seite von diesem Auktionshaus denn irgendwas darüber, wo die Bilder herkommen? Also aus welcher Sammlung oder so?
Also, falls du dich fragst, taucht da der Name des verurteilten Wiesbadener Galeristen auf?
Itzhak Zarok?
Nein, der taucht unter den Angeboten nicht auf. Dafür stoßen N und ich aber immer wieder auf einen anderen Namen.
So, auch hier wieder, dieses Bild kommt angeblich aus der Sammlung eines sogenannten Elisère Perel oder Pearl. Es gibt da irgendwie auch verschiedene Schreibweisen.
Stimmt, hier heißt er Perel. Hier ist er plötzlich nicht mehr Perl.
Weiß man nicht so genau.
Elisère Perel oder Perel. Klingelt da bei dir denn irgendwas? Also hast du von dieser Sammlung schon mal gehört?
Nee, never heard.
Aber wie kommen die Bilder jetzt plötzlich wieder auf den Kunstmarkt? Also wer bietet sie da an?
Eine Reihe von Fragezeichen, die hatten Enne und ich auch. Und wir haben uns gefragt, welcher Spur gehen wir jetzt zuerst nach? Welches dieser wieder aufgetauchten Bilder gucken wir uns genauer an?
Und?
Naja, Enne stößt bei ihren Recherchen ziemlich schnell auf ein weiteres Bild aus der ehemaligen Sammlung Zarrouk, das plötzlich wieder in der Öffentlichkeit auftaucht. Und dieser Fall, der hat es in sich.
There's lots of money at stake. People getting angry. There's appear to be lies being branded about the place. And I'm caught in the middle trying to report on what's going on.
Das ist der britische Journalist George Nelson. Er arbeitet für Art News, ein wichtiges Kunstmagazin aus New York, das weltweit gelesen wird. Anna hat per Videocall mit ihm gesprochen. Im Juni 2024, da hat George Nelson einen Artikel veröffentlicht über ein angebliches Gemälde von Kasimir Malevich, Titel Supremus. Ich habe dir mal ein Foto mitgebracht.
Also ein größeres rotes Quadrat, dann so ein dickeres Kreuz, noch ein paar andere geometrische Formen. Was war der Anlass für diesen Artikel von George Nelson?
Damals sind im Internet Pressemitteilungen aufgetaucht, die behaupten, das Bild sei echt und dass es in Paris ausgestellt wird, im Centre Pompidou.
Naja, und das ist ja immerhin eins der wichtigsten Museen für moderne Kunst in Europa. Würden die denn ein Bild mit so einer Vergangenheit ausstellen?
Na, George Nelson war auch skeptisch und hat das Museum kontaktiert.
They denied any knowledge of the exhibition taking place, which, you know, was very surprising, given that there was so much press online.
Das Museum sagt, es weiß nichts von dem Bild oder von der Ausstellung. Es wurde aber tatsächlich dort gezeigt. Nur eben nicht in einer offiziellen Ausstellung, sondern in einem Saal, den Privatleute für Veranstaltungen mieten können.
Aber warte mal, heißt das, ich könnte da theoretisch meinen Geburtstag feiern, da dann Bilder von meiner 6-jährigen Nichte aufhängen? Und dann quasi behaupten, ja, die hat im Centre Pompidou ausgestellt.
Also feiern, ja, aber wenn du da Bilder aufhängen willst, dann musst du vorher das Museum um Erlaubnis bitten. Und das hat offenbar der Besitzer des Malevich-Gemäldes nicht getan. Das ist übrigens ein amerikanischer Geschäftsmann.
If you're going to exhibit a painting at Pompidou, of course you need their permission. And generally speaking, you know, it's a massive faux pas. You don't do it.
Fauxpas, das macht man also nicht, das gehört sich nicht.
Und der amerikanische Besitzer hat davon auch noch Fotos und Pressemitteilungen im Netz verbreiten lassen. Die haben wir auch gesehen.
So, to boil it down to a few sentences, it is about someone who bought a painting of disputed provenance.
Es scheint also, sagt George Nelson, als ob da jemand ganz gezielt versucht habe, diesem Bild einen seriösen Anstrich zu verpassen. Denn ein Bild, das im Centre Pompidou gezeigt wird, das muss ja wohl echt sein.
In a major French museum, one of the biggest museums in the world.
Es klingt zumindest erstmal spektakulär. Was sagt denn der aktuelle Besitzer dazu?
Der glaubt offenbar an eine große Verschwörung gegen die ehemalige Sammlung Zarrouk.
Aha, wie kommst du da drauf? Habt ihr danach gefragt?
Wir haben ihn angeschrieben und nachgefragt. Und es kam ein Statement, in dem behauptet wird, es gebe gezielte Versuche, diese Sammlung in Verruf zu bringen und Lügen über diese Bilder zu verbreiten. Und der Artikel von George Nelson, der stehe damit in Verbindung.
Okay. Und wer soll hinter dieser Verschwörung stecken?
Na, laut diesem Statement, die russische Mafia.
Die russische Mafia? Gibt es dafür irgendwelche Belege?
Also in dem Statement wird behauptet, dass es die gibt, aber mitgeschickt wurden uns diese angeblichen Belege nicht.
Okay. Das klingt alles irgendwie richtig wild.
Tja.
Kann uns denn dieses Malevich-Bild aus dem Centre Pompidou trotzdem noch irgendwie helfen, um rauszufinden, wer die Bilder heute wieder in Umlauf bringt?
Let's see.
Also das Bild ist als angebliches Malevich-Gemälde sichergestellt worden, was eben auch unter dem Titel Supremus vermerkt war.
Gehen wir nochmal zurück, 2013 zur Razzia in Wiesbaden. Das ist Sven van Elkan vom Bundeskriminalamt, der die Ermittlungen damals geleitet hat. Und er bestätigt uns, das Malevich-Bild aus dem Centre Pompidou mit dem Titel Supremus war in der Tat eines der knapp 1800 beschlagnahmten Bilder. Naturwissenschaftlich untersuchen lassen die Beamten das Bild damals zwar nicht.
Wir haben aber dieses Bild von Kunstexpertinnen der Tretjakow-Galerie aus Moskau begutachten lassen und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um ein nicht authentisches Werk des Künstlers Malevich handelt.
Tretjakow-Galerie haben wir schon mal gehört.
Mhm. In Teil 1, eins der wichtigsten Museen in Moskau, durfte sich lange nicht mit der russischen Avantgarde auseinandersetzen. Aber 2013, da war das dann schon möglich, da war der eiserne Vorhang ja lange gefallen und man wollte damals auch auf die Expertise zurückgreifen. Heute geht das nicht mehr so einfach, unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine.
Okay, aber nochmal zurück zum Eigentlichen. Also wenn wir an die Bilder denken, dann muss man doch sagen, die Zweifel des BKA an der Echtheit, die sind also berechtigt.
Ja, aber am Ende vor Gericht in Wiesbaden hat das Bild dann trotzdem keine Rolle gespielt.
Weil?
Na, die Staatsanwaltschaft hat damals eben nur einige wenige Bilder für den Prozess ausgewählt. Sonst hätte das Verfahren noch viel länger gedauert. Und das Malevich-Bild, dieses Malevich-Bild, das war eben nicht dabei.
Das heißt also, nach dem Urteil 2018 wird auch dieses Bild an Itzhak Zarruk zurückgegeben.
Mhm.
Genau wie ganz, ganz viele andere Bilder.
Ja, richtig. Allerdings, das erzählt uns Sven van Elkan auch, bekommt Itzhak Zarruk damals ganz konkrete Auflagen für den Fall, dass er die Bilder weiterverkaufen will.
Da gab es einen Bewährungsauflagenbeschluss, der sinngemäß besagte, dass er dokumentieren muss, dem potenziellen Käufer gegenüber, dass diese Bilder Gegenstand von Ermittlungen waren, dass die sichergestellt waren. Und bei den Werken, wo es eben Gutachten oder Expertisen im Rahmen des Verfahrens gegeben hat, dass er darauf hinweisen muss, dass es diese Gutachten gab.
Okay, also auch der jetzige Besitzer des Malevich, ne? Der Geschäftsmann in den USA, der müsste über das negative Gutachten aus der Tretjakow-Galerie informiert worden sein.
Wenn er es direkt von Zarruk gekauft hat, dann ja. Aber vielleicht gab es da ja auch noch Zwischenhändler. Danach haben wir gefragt, aber wir haben bis zum Redaktionsschluss keine Antwort bekommen.
Dann müssten wir uns aber ja selbst auf dem Kunstmarkt umhören. Vielleicht hat irgendwer das Bild in den letzten Jahren ja auf einer Auktion gesehen.
Und da weiß ich auch schon, wen wir fragen.
My name is James Butterwick and I am a dealer and expert of Russian avant-garde painting. I've been a dealer for about 40 years.
James Butterwick ist wahrscheinlich der britischste Brite, der mir jemals über den Weg gelaufen ist.
Er klingt jedenfalls so.
Und er trägt gern großkarierte Anzüge.
Es passt irgendwie zur russischen Avantgarde.
Butterwick ist Kunsthändler und er gilt als seriöser Experte für die Kunst der russischen Moderne. Er und ich haben uns zum Videocall mit ihm verabredet. Butterwick hat viele Jahre in Moskau gelebt und er sagt, er hat in seinem Leben schon so viele echte und so viele falsche Bilder gesehen, dass er heute einfach wisse, wie ein echter Malevich aussehen muss.
You know, much of what I'm saying is my sort of visceral reaction to looking at these pictures. You know, I get a visceral reaction. I'm not an expert on Malevich. I just know what one looks like.
Also er spricht im Grunde genommen von so einer Art Instinkt für die Kunst.
Ja, aber natürlich kann er sich auch mal irren und er gibt zu, dass ihm das auch schon passiert ist.
Bei seinen Instinkten.
Tja.
Aber wo sieht er denn die Gründe dafür, dass der Markt heute so durchsetzt ist mit Fälschungen?
Er sagt, zum einen ist diese Kunst einfach sehr leicht zu fälschen.
You know, my Labrador is lying at my feet. He could paint a black square on a white background. Anyone could paint a Spremitus painting. And I think the problem with the West was.
Und außerdem waren die Käufer im Westen unglaublich naiv, sagt James Butterwick. Man wollte all diese Märchen glauben, von Bildern, die plötzlich unter Omas Bett gefunden wurden.
Bed and hadn't been seen, it was concealed for fear. So of course people wanted to believe it.
Aber es waren ja auch nicht alles Märchen. Also die Geschichten gab es ja schon auch, oder nicht?
Ja, aber nicht in dieser Dichte und Zahl. Und am Ende geht es am Kunstmarkt eben vor allem um eins.
Money, money, money. Because ultimately that is what we're talking about. We're talking about the market. Because whether you like it or not, this is all about money.
Als Kunsthändler muss er es ja wissen.
Ja, klar.
Weiß James Butterwick denn auch was über das Malevich-Bild aus dem Centre Pompidou?
Hat Anne ihn gefragt.
Is that the Pompidou?
I don't even know how to put it.
It's other way around, that way, yeah. Yeah. That's the Pompidou picture, isn't it?
It is.
Oh, I see. I do remember something. Mm-hmm.
James Butterwick kennt den Artikel von George Nelson. Er weiß, dass das Bild im Centre Pompidou gezeigt wurde. Auch, dass es vor über 10 Jahren in Deutschland beschlagnahmt worden war. Aber hat er es nach dem Prozess in Wiesbaden nochmal auf dem Kunstmarkt gesehen?
Not to my knowledge. The trouble is, Anna, I've got to be honest, it looks like every other bloody Malevich I've seen since the trial.
Bloody Malevich. Er klingt genervt.
Absolut.
Weil er in den letzten Jahren eine Menge angeblicher Malevich-Bilder auf dem Markt gesehen hat. Aber dieses war, soweit er sich erinnern kann, nicht dabei.
Tja, und damit kommen wir bei ihm also nicht weiter.
Schade.
Tja, aber du kennst uns, Rahel. So schnell geben wir nicht auf.
Wir nicht.
Wir hören uns weiter um. Wir sprechen mit Kunsthistorikerinnen und mit Händlern, mit Sammlern und Journalistinnen. Und wir versuchen natürlich auch, Itzhak Zarruk selbst zu kontaktieren.
Wurden Sie jemals kontaktiert von Herrn Zarruk oder von Menschen aus seinem Umfeld?
Und haben Sie heute noch Kontakt zu Zarruk oder seinen?
Nee, so you still don't know how to contact him, right?
No idea.
Sie wüssten jetzt auch nicht, wie man Herrn Zarruk heute erreichen kann?
Nee, das wüsste ich nicht.
Ihr hattet keinen Erfolg.
Nee, wir haben tatsächlich keinen Kontakt zu ihm bekommen. Wir haben allerdings während der Recherchen auch häufiger gehört, dass es ihm wohl gesundheitlich nicht so gut gehe.
Das kann ja auch ein Grund dafür sein, dass er keine Interviews mehr gibt.
Ja.
An dieser Stelle kommt ein kleines Update für euch.
Nach Redaktionsschluss für diesen Fall ist nämlich noch was passiert. Das ergänzen wir jetzt kurz vor der Veröffentlichung, weil diese Info wichtig ist. Uns hat die Nachricht erreicht, dass der Kunsthändler Itzhak Zarruk Ende November 2025 gestorben ist.
Und jetzt zurück zu unseren Recherchen über die Sammlung von Itzhak Zarruk.
Irgendwann im Laufe der Recherche passiert etwas, was für Journalistinnen und Journalisten ein Glücksfall ist.
They call it Reporterinnenglück.
Ja, allerdings. Uns werden Unterlagen zugespielt von einer Person, die lieber anonym bleiben will. Wir halten diese Quelle für absolut vertrauenswürdig. Wir können aber nicht mehr ins Detail gehen, weil wir diese Quelle schützen müssen.
They call it Quellenschutz.
Es handelt sich bei dem, was uns zugespielt wird, um mehrere Ringbücher. Darin Bilder über Bilder. Die ganze russische Avantgarde querbeet von Kasimir Malevich bis Olga Rosanova.
Hallöchen.
Ich habe dir mal Fotos mitgebracht. Da siehst du diese Ringbücher.
Mhm.
Und vorne drauf steht dick und fett ein Name, den wir gut kennen.
Collection of Itzhak Zarruk, also die Sammlung Itzhak Zarruk.
Genau.
Die Ringbücher sehen aber auch aus, als kämen sie gerade aus dem Copyshop.
Das kann gut sein. Nicht besonders professionell gemacht,
ja,
diese Kataloge. Aber wenn du jetzt mal unter dem Namen guckst, dann siehst du da ein Datum.
Ja. Und das ist ein Datum nach dem Prozess.
Genau. Das heißt, die Bilder wurden also nicht nur über das israelische Auktionshaus Hammerside angeboten, sondern offenbar auch noch anderweitig, nämlich über eine Verkaufsausstellung, für die diese Kataloge hergestellt wurden. Wer genau sie damals angeboten hat als Sammlung Zaruk, das wissen wir allerdings nicht.
Und findet sich in diesen Ringbüchern auch der Malevich aus dem Centre Pompidou, also der Supremus?
Ja, schau mal hier. Nächstes Foto.
Aha, das kennen wir auch. Rotes Quadrat, schwarzes Kreuz, noch ein paar andere geometrische Formen. Sieht erstmal aus wie der Malevich.
Ja, und auch der Titel und das angebliche Entstehungsjahr stimmen.
Mhm.
Aber auch hier, siehste, steht nicht, dass das Bild mal vom Bundeskriminalamt beschlagnahmt worden war.
Nee, es stehen da die Maße, das Entstehungsjahr, wie du sagst, Öl auf Leinwand, die Größe. Und es war aber ja die Auflage des BKA nach dem Prozess, dass potenzielle Käufer über diese Ermittlungen, die es ja gegeben hat, informiert werden müssen.
Genau.
Und auch über das Gutachten der Tretjakow-Galerie in Moskau, wonach das Bild nicht echt ist.
Ja, und auch von diesem Gutachten steht hier aber absolut nichts.
Also da steht was von Dokumenten, die es auch zu diesem Bild geben soll.
Mhm.
Microanalytical Analysis by Professor Dr. Erhard Jägers, Germany.
Ja, und da steht sogar eine konkrete Ortsangabe, eine Stadt im Rheinland.
Das heißt, Professor Dr. Erhard Jägers wohnt eigentlich gleich um die Ecke.
Ja, stimmt.
Ja, dann.
Hallo, Herr Jägers. Guten Tag. Ich habe kein Problem mit dem Hund. Wenn er kein Problem mit mir hat, dann habe ich auch kein Problem mit ihm.
Also, Enne hat Dr. Jägers offensichtlich besucht.
Der betreibt gemeinsam mit seiner Frau im Keller seines Hauses ein Labor seit über 30 Jahren. Die beiden sind Chemiker und sie untersuchen unter anderem Bilder.
Ja, hier haben wir dann unseren alarmgesicherten Raum.
Alarmgesicherten wenn Raum, wenn teure Bilder
Objekte da sind. Ja, ja, genau.
Okay. Haben Sie gerade was Wertvolles da?
Man hätte gerne einen Rembrandt. Aber
die hätten gerne einen Rembrandt, aber sie wissen nicht, ob es einer ist, verstehe.
Ja, wir können ja kurz reingucken. Das.
Okay.
Ich würde sagen, wir holen Enne wieder ins Studio, dann kann sie uns ja selber von dem Besuch erzählen.
Ja, gute Idee.
Enne Seidel, willkommen zurück.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Dr. Jägers, ne? Der hat dich direkt in seinen Hochsicherheitsraum geführt, oder wie?
Mhm. Und in diesem Raum waren auch einige Bilder.
Hier gibt es verschiedene, das ist zum Beispiel russische Avantgarde, die kommen irgendwo aus Polen.
Aha.
Stehen seit 12 Jahren hier, die werden nicht mehr abgeholt.
Werden nicht mehr abgeholt?
Nee.
Interessant, haben Sie die untersucht?
Ja, die sind in Ordnung.
Okay, also da stehen jetzt angeblich echte Bilder der russischen Avantgarde in diesem Labor. Und der Besitzer holt die nicht mehr ab.
Mhm. Seltsam, oder?
Ja.
Weil, wenn die wirklich echt sind, dann wären sie viel Geld wert. Warum holt der Besitzer die dann nicht wieder ab? Weiß Jägers auch nicht so genau.
Okay. Das heißt aber, Erhard Jägers hat schon mehrere Bilder der russischen Avantgarde untersucht.
Mehrere ist gut. Er hat ab den 90er Jahren hunderte dieser Bilder untersucht und davon allein 400 aus der Sammlung Zaruk, hat er mir erzählt.
Oh, ja, Malevich konnte ich ja schon nicht mehr sehen. Oder Popova oder ähnliche. Es geht wirklich also einmal quer durch. Das ist nicht auf bestimmte Künstler konzentriert gewesen.
Und haben Sie sich nie gewundert, woher plötzlich
Natürlich
diese
Natürlich war das immer eine Frage, klar.
Die Bilder wurden Erhard Jägers damals von Zaruks Geschäftspartner angeliefert, der später im Prozess dann auch verurteilt wurde. Ein bisschen seltsam kam ihm das alles damals schon vor, sagt Jägers heute.
Aber trotzdem hat er die Bilder angenommen und untersucht.
Aber jetzt irgendwie da, ich weiß nicht, mal die Polizei einschalten oder so, das kam Ihnen damals nicht in den Sinn.
Das kam mir nicht in den Sinn, finde ich aber auch nicht richtig. Denn Leute, die Sachen hier hinbringen, die erwarten ja auch eine gewisse Verschwiegenheit.
Und was kam dann bei den Untersuchungen raus?
In manchen Bildern hat Jägers auffällige Stoffe gefunden. Also zum Beispiel ein bestimmtes Blaupigment in einem Bild, das angeblich von 1919 sein soll, was aber nicht sein kann, weil es dieses Pigment damals in Farben noch gar nicht gab.
Geht es um Phthalocyanin?
Ja, genau, Phthalocyaninblau. Und das wurde damals aber noch gar nicht verwendet. In den meisten Bildern hat Erhard Jägers aber nichts gefunden.
Phthalocyaninblau, ist klar. Okay, aber den anderen Bildern, wo er nichts gefunden hat, den hat er dann Echtheitszertifikate ausgestellt?
Nee, das nicht. Und das betont er auch sehr. Er hat in die Berichte nie geschrieben, das ist ein echter Maljewitsch, sondern immer nur folgenden Satz. Die Materialuntersuchungen sprechen nicht gegen eine Zuordnung zu Kasimir Maljewitsch.
Und das könnte für unerfahrene Käufer natürlich klingen wie, ist echt. Deshalb muss man schon sagen, diese Berichte aus dem Labor Jägers dürften dazu beigetragen haben, dass womöglich zweifelhafte Bilder für viel Geld verkauft wurden.
Mhm.
Übrigens, auch der Kunstsammler, den wir aus Teil 1 kennen, der hat bei einem der zweifelhaften Avantgarde-Bilder, die er gekauft hat, ein Gutachten von Dr. Jägers vorgelegt bekommen. Und für dieses Bild hat er sehr viel Geld bezahlt. Und wir haben ja in den Ringbüchern gesehen, dass Bilder auch nach dem Prozess weiter unter Berufung auf Jägers angeboten wurden.
Weiß der das denn?
Ich habe es ihm erzählt, hat er eher gelassen drauf reagiert.
Und das stört Sie jetzt auch nicht, dass Ihre Gutachten sozusagen weiter angeboten werden
nicht,
mit diesen Bildern?
Kann ich ja nicht verhindern. Ne? Die Gutachten sind in Auftrag gegeben worden und sind bezahlt worden. Und damit ist der Prozess, der normale Prozess eigentlich erledigt. Ne?
Apropos Prozess. Hat er den Gerichtsprozess gegen Itzhak Zarruk denn damals eigentlich verfolgt?
Ja, er war sogar als Sachverständiger geladen und hat vor Gericht die Ergebnisse seiner Bilderanalysen vorgestellt.
Und fand das Gericht seine Untersuchungen glaubwürdig?
Ja, das kann man im Urteil auch nachlesen. Da steht, es sei klar geworden, dass Dr. Jägers kein Haus- und Hofgutachter von Zarruk war und dass er keine Gefälligkeitsgutachten für ihn erstellt hat.
Aber Jägers war ja nicht der Einzige, der Bilder aus der Sammlung Zarruk untersucht hat. Und andere Fachleute, die das auch gemacht haben, haben dabei in Werken Materialien gefunden, die durchaus Fragen zur Echtheit aufwerfen.
Ja, zum Beispiel der Experte Stefan Röhrs vom Rathgen-Forschungslabor in Berlin, der ja auch Gutachter war damals im Prozess, der hat in den Bildern Stoffe gefunden, die Jägers nicht gefunden hatte.
Wie kann das sein?
Weil Stefan Röhrs die Bilder zum Teil mit neueren Methoden untersucht hat als Jägers.
Und was ist jetzt mit dem Maljewitsch-Bild aus dem Centre Pompidou? Das hat Jägers den Ringbüchern zufolge ja auch untersucht. Konnte der dir denn irgendwas zu dem Bild sagen?
Direkt erinnern konnte er sich an das Bild nicht mehr. Aber er hat alle Bilder, die er untersucht hat, fotografiert und auch alle Berichte aufbewahrt. Mhm. Und wir haben uns dann da an seinem Rechner mal zusammen durchgescrollt.
Wie viele das sind, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja allein 100 Maljewitsch-Bilder, oder?
Wir müssten eigentlich bald zu Ende sein.
Da ist es. Das ist es, oder?
Ja, das ist es. Das
Quadrat, ist rotes Quadrat.
36,16, du lieber Gott.
Und ein schwarzes Kreuz, das ist es. 36,16, ja, das war bei Ihnen.
Gut.
Haben Sie untersucht?
Dann gucken wir.
Jägers hat dann den Bericht von damals rausgesucht.
2005.
20 Jahre her.
Vor 20 Jahren haben Sie das Gutachten dazu gemacht, okay.
Ja, und
wie viele
das
Seiten?
Von Material, vollkommen in Ordnung. Das
alles
ist jetzt Zinkweiß, Berliner Blau, Chromoxid, alles okay.
Also Sie haben jetzt 2005 dieses Gutachten gemacht und haben Sie das Bild danach noch mal irgendwo gesehen?
Nein.
Kam nicht noch mal hierher?
Nein.
Okay, also er hat Jägers, weiß auch nichts.
Nee.
Er weiß nicht, was Zarruk nach dem Prozess mit dem Maljewitsch-Bild gemacht hat.
Nein.
Und ob der es vielleicht an den Geschäftsmann in den USA verkauft hat, der es ja dann im Centre Pompidou gezeigt hat.
Nee, Jägers hatte zwar auch nach dem Prozess nochmal Kontakt zu Itzhak Zarruk. Er hat sogar noch ein paar weitere Bilder von ihm untersucht, hat er mir erzählt. Aber das sei jetzt auch schon Jahre her.
Okay, da kommen wir also nicht weiter. Wer könnte denn jetzt noch helfen?
Oder würde mir noch jemand einfallen? International sehr gut vernetzt, verfolgt die Problematik der Fälschungen schon seit Jahrzehnten.
Stefan Koldorf, Tatort-Kunstkommissar der ersten Stunde.
Mm-mm.
Ich glaube, Stefan meint den Kunsthistoriker Konstantin Akinscher, oder?
Ja.
Den habe ich auch nach dem Maljewitsch gefragt.
So the question is, what did happen with this painting and who was trying to sell it?
Akinscha hat mir von einem anderen mysteriösen Geschäftsmann erzählt, der in London lebt. Und dieser Geschäftsmann lässt über seine Anwälte mitteilen, dass er Zaruk einen Großteil seiner Sammlung nach dem Prozess abgekauft hat.
Who claims that he bought a substantial part of collection of Zaruk when Zaruk was still in prison? Why you will buy such thing? It's the first question.
Also Konstantin Akinscha wirft ja hier die Frage auf, warum sollte jemand Bilder kaufen, die Teil von einem Gerichtsprozess waren?
Mhm.
Und das ist ja eine gute Frage.
Mhm. Wollte ich den Mann natürlich auch am liebsten selber fragen. Ich habe also versucht, mehr über ihn rauszufinden. Er wird von einer Anwaltskanzlei in London vertreten. Und interessanterweise ist das dieselbe Kanzlei, die damals rund um den Prozess Zaruk vertreten hat.
Ach.
Er und Zaruk kennen sich womöglich aus dem Gefängnis. Sie saßen nämlich zeitgleich in Untersuchungshaft in Frankfurt. 2015 war das.
Mhm.
Also in dem Jahr, als der Prozess begonnen hat.
Und wofür saß der Londoner Geschäftsmann damals in U-Haft?
Dubiose Aktiengeschäfte. Es kam dann auch zu einem Prozess und er wurde wegen vorsätzlicher Marktmanipulation verurteilt zu 2 Jahren Haft auf Bewährung.
Okay.
Leider wollte uns der Mann kein Interview geben und auch seine Anwälte nicht. Sie haben aber in letzter Zeit mehrere schriftliche Statements zu den Zaruk-Bildern veröffentlicht.
Okay. Und was steht da drin?
Der Mann und seine Anwälte gehen davon aus, dass diese Bilder echt sind. Und sie sagen, sie hätten nach dem Prozess angefangen, die Werke von Experten untersuchen zu lassen, um die Echtheit zu beweisen.
Mhm.
Aber dann seien ihm die Bilder gestohlen worden.
What?
Mhm.
Klingt wie ein Krimi im Krimi.
Mhm. Und sie behaupten, sie wüssten auch, wer die Bilder gestohlen hat.
Und zwar?
Achtung, die israelische Mafia.
Ach so, die israelische Mafia ist also auch noch in diesem Fall involviert.
Mhm. Ist natürlich schwer zu überprüfen. Dafür bräuchte man jetzt Kontakte zur israelischen Mafia.
Stefan?
Naja, es ist ein Muster zu erkennen. Ne? Wenn jemand auf die Mafia verweist, dann enden meist alle Spuren.
Und du hast auch keine Kontakte?
Nee, zum Glück nicht.
Schade. Also wegen unseres Falls.
Was tatsächlich stimmt, der Londoner Geschäftsmann versucht juristisch gegen diesen angeblichen Diebstahl vorzugehen, unter anderem in Deutschland. Das hat uns das Landgericht in Frankfurt am Main bestätigt.
Leute, was ist das für eine wilde Geschichte? Die große Frage bleibt also, wer bringt die Bilder gerade wieder auf den Kunstmarkt?
Mhm.
Wer bietet sie bei Hammerside, also diesem israelischen Auktionshaus, an? Und wer hat den Maljewitsch, der im Centre Pompidou gezeigt wurde, an den amerikanischen Geschäftsmann verkauft?
Der Londoner Geschäftsmann sagt, er ist es nicht. Ihm seien die Bilder ja gestohlen worden, und zwar schon 2019.
Von wem auch immer.
Wisst ihr, ich musste bei dieser ganzen Recherche immer mal wieder an was denken, was mir George Nelson gesagt hat.
Also der britische Journalist, der die Story über den Maljewitsch im Centre Pompidou recherchiert hat.
Mhm, und auch andere Geschichten, bei denen es um die zwielichtigen Seiten des Kunstmarkts ging. George Nelson sagt, diese Recherchen, das ist wie in einen Kaninchenbau zu steigen.
You go down the rabbit
hole. Und irgendwann kommt immer was zutage, was irgendwie shady ist.
Ja, Kaninchenbau. Das ist ein Bild, das gut zutrifft.
Aber Leute, dieses Auktionshaus in Tel Aviv, Hammerside, das Bilder aus der früheren Sammlung Zaruk heute wieder anbietet.
Ja.
Das hatte doch auf der Website den Namen eines Sammlers angegeben, von dem die Bilder angeblich kommen.
Eliezer Perl oder Perel.
Genau. Habt ihr denn da mal nachgefragt, was es mit diesem Sammler auf sich hat? Also vielleicht ist das ja der Mann, nach dem wir suchen.
Ja, ich habe Hammerside natürlich kontaktiert, mehrfach.
Und?
War interessant. Ich habe mich zuerst mal ganz unverfänglich nach diesem Sammler erkundigt, kam direkt eine freundliche Antwort. Eliezer Perl sei ein alteingesessener Kunstsammler, schon ein bisschen gebrechlich, aber er würde noch Interviews geben.
Ja, guck mal.
Aber auf die Frage, wie ich ihn erreichen könnte, kam dann leider nichts mehr.
Hm.
Man könne sich über ihn aber in 2 Archiven informieren, hat mir Hammerside noch geschrieben. Archive in Jerusalem und in Warschau.
So, und was sagen die?
Aus Jerusalem habe ich bis heute leider keine Antwort. Und in Warschau, da gab es erstmal Verständigungsprobleme.
Okay, tell me your email address. G E E like Edward. Like Edward.
E like Edward? K, okay, K like Edward? No. K, okay, K like Karen. Okay, okay, I got it. Okay, go on. Okay, can you spell it again, please?
And a K like Edward.
Yeah.
Edward K. Catward.
Es war schwierig, wie gesagt, aber wir haben es dann irgendwann doch noch geschafft. Und der freundliche Mitarbeiter des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau hat für mich im Archiv nach dem Namen Eliezer Perl gesucht. Natürlich dann auch mit den verschiedenen Schreibweisen, also Perl, Perel, Perl und so weiter.
Ja, und?
Nichts.
Er hat nichts gefunden.
Nee, der Name taucht in dem Archiv nicht auf.
Krass.
Mhm. Aber weißt du, wen das gar nicht überrascht?
Wen? Also außer Stefan Kolderhoff.
Ja.
Den Kunsthistoriker Konstantin Akinscha.
They are coming with names, and there is nothing behind these names.
Akinscha sagt, es wäre nicht das erste Mal, dass Namen und Biografien von Sammlern auftauchen, die niemand kenne und bei denen Zweifel angebracht seien.
Because we have endless names of these collectors, which we never heard about, which never exhibited their paintings, which never published anything.
Habt ihr das israelische Auktionshaus denn auch für ein Interview angefragt? Weil es wäre ja schon interessant zu hören, was sie dazu sagen.
Haben wir, aber da wollte niemand mit uns sprechen. Das Auktionshaus hat mir aber auf meine Fragen ein Statement geschickt per Mail.
Und was steht da?
Hammerside sagt, die Bilder sind echt. Und das habe das Gericht in Wiesbaden mit dem Urteil damals auch bestätigt.
Ja gut, also das Argument hatten wir ja schon mal.
Das wird dadurch aber nicht wahrer.
Nee, es ist schlicht falsch. Erstens waren ja nur einige wenige Bilder überhaupt Teil des Prozesses. Das heißt, zu den allermeisten dieser knapp 1800 Bilder hat sich das Gericht gar nicht geäußert.
Mhm.
Und bei den Bildern, die sich das Gericht angeschaut hat, hat es bei keinem gesagt, das ist eindeutig echt.
Dann ist es ziemlich dreist, das so zu behaupten. Danke, Anne.
Danke.
Gerne.
Stefan, du beobachtest die Branche ja jetzt schon ein bisschen länger. Hat dich das alles überrascht?
Nee, eigentlich nicht. Es geht wieder mal um ungeheuer viel Geld. Der Kunstmarkt ist immer noch ein Ort auch für Schwarzgeld und Geldwäsche. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen, die da mitspielen wollen und dieses Geld verdienen oder verstecken wollen.
Ja, ist wohl so.
Aber es gibt natürlich auch viele HändlerInnen und Auktionshäuser, für die ist die frühere Sammlung Zarouk heute ein absolutes No-Go. Sotheby's, eins der größten Auktionshäuser weltweit, hat uns im Rahmen dieser Recherche bestätigt, dass sie niemals ein Bild aus dieser Sammlung kaufen und weiterverkaufen würden.
Aber trotzdem kursieren die Bilder weiter auf dem Kunstmarkt.
Naja, ein Teil des Problems sind auch Gesetzgeber und Justiz. Die schaffen es in Deutschland offenbar bislang nicht, dem Problem von Fälschungen gerecht zu werden und diese Werke vom Markt fernzuhalten. Und der Kunsthistoriker Konstantin Akinscha sagt, das andere Problem ist, dass wir es oft mit extrem professionalisierten Netzwerken zu tun haben.
It's time to make a table and to connect the dots.
Die Sammlung Zarouk, sagt Akinscha, ist nur eine von vielen mit verdächtigen Werken. Es sei daher Zeit für eine Detective Wall.
Also so eine Pinnwand mit Fotos von allen Verdächtigen, die dann irgendwie da involviert sein könnten.
And it's really interesting, scene.
Ja, und die man dann so mit Fäden verbindet, um klarzumachen, wer mit wem connected ist.
Klassische Detektivarbeit.
Damit man auch mal sieht, wie riesig dieses Fälschungsproblem ist. Gleichzeitig kann es für Kunsthistoriker und Journalistinnen, die darüber berichten, schnell gefährlich werden.
Das musst du näher ausführen.
Naja, wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen, die versuchen, etwas gegen Fälschungen zu tun. Die über dieses Problem informieren, Artikel schreiben, Vorträge halten. Fast alle haben uns erzählt, dass ihnen schon mal mit Klagen gedroht wurde.
Uns auch?
Noch nicht. Aber Klagen sind auch nur das eine. Man hört immer, wenn es um Fälschungen geht, auch von anderen Drohungen.
Sie können ja auch mit Kollegen im öffentlichen Bereich mal reden, die dann auch Morddrohungen in der Familie gekriegt haben und so weiter.
Das hat uns zum Beispiel der Kunsthistoriker Ulrich Krempel erzählt. Er ist Experte für die Kunst von L. Lissitzky.
Also es ist schon eigentlich ziemlich unglaublich, weil immer natürlich damit nicht die Frage nach historischer Wahrheit, sondern nach Kohle verbunden ist.
Und sowas führt dann halt dazu, dass sich manche unserer GesprächspartnerInnen nicht vor dem Mikro äußern wollen.
Ja, kann man ja nachvollziehen. Aber Stefan, was bedeutet das jetzt alles? Also wird dann einfach weiter mit zweifelhaften Bildern gehandelt, weil Menschen, die das eigentlich verhindern möchten, eingeschüchtert werden und weil es der Kunstmarkt ja nach wie vor möglich macht, dass Fälschungen gehandelt werden?
Also ganz so pessimistisch wäre ich dann doch nicht.
Ich packe den auch gleich mal aus dem Passepartout aus. Das ist der Lissitzky.
Gar nicht so groß.
Ich lese mal gerade rum. Und da sieht man ein Stück von diesem drunterliegenden Druck.
Das war auch ungewöhnlich oder
total,
kannte man sonst nicht,
total,
dass Lissitzky
also,
jetzt irgendwie
nee,
auf einem
gar nicht.
Druck
also,
malt?
Nein.
Die Frau, die Enne da gerade ein angebliches Bild von L. Lissitzky zeigt, das ist Petra Mandt, Restauratorin am Museum Ludwig in Köln.
Ich habe natürlich auch den Anspruch, dass wir bei uns in der Sammlung Klarheit schaffen.
Das Museum Ludwig ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben doch was tun kann. Petra Mandt hat vor einigen Jahren angefangen, die Bilder der sogenannten russischen Avantgarde aus der Sammlung des Museums zu überprüfen.
Gab es denn einen Verdacht, dass auch das Museum Ludwig Fälschungen hat?
Oh ja, den gab's. Und zwar schon lange. Genau genommen schon seit den 1980er Jahren.
Und dass man diesen Fälschungen nachgehen muss, das war ganz klar. Das wurde auch von außen schon an uns herangetragen, dass wir uns diesem Bereich einfach ganz dringend mal widmen müssen.
Das ist die stellvertretende Direktorin des Museums, Rita Kersting. Wir haben sie in dieser Doppelfolge hin und wieder schon kurz gehört. Der Namensgeber des Museums, Peter Ludwig, hat zu Lebzeiten viel Kunst der russischen Moderne gekauft. Zu einer Zeit war das, als auf dem westlichen Kunstmarkt schon eine Menge Fälschungen kursierten.
Unter anderem die ganz, ganz, ganz vielen Bilder, die man alle unter Omas Bett gefunden haben wollte.
Ja, oder im Keller oder auf dem Dachboden, genau. Nach ihrem Tod haben Peter Ludwig und seine Frau Irene die Bilder dem Museum vermacht. Und unter diesen Bildern waren auch Werke aus der Sammlung Zarug.
Den kennen wir.
Rita Kersting und die Restauratorin Petra Mandt haben also eine ganze Reihe verdächtiger Bilder untersucht, auch mit Unterstützung von externen Experten.
Und was kam dann dabei raus?
Insgesamt haben wir 50 Bilder untersuchen lassen und davon hat sich die Hälfte als Fälschung herausgestellt.
Wow.
Ja, das ist erschütternd und gleichzeitig ist es gut, dass wir es wissen.
Krass, selbst in einem der größten Museen Deutschlands.
Jedes zweite falsch. Und das ist noch nicht mal ungewöhnlich. Es gibt sogar ExpertInnen, die davon ausgehen, dass die Quote noch höher liegt. Es gibt bei Bildern der sogenannten russischen Moderne heute auf dem Kunstmarkt möglicherweise mehr Fälschungen als echte Bilder.
Das ist viel an Fälschung. Und das ist für Museen mit russischer Avantgarde ja auch ein Riesenproblem.
Ja, die Frage ist, wie geht man damit um? Rita Kersting und Petra Mandt vom Museum Ludwig haben eigentlich einen ganz transparenten Weg gefunden. Sie haben die Bilder nicht nur untersuchen lassen und die Fälschungen dann irgendwann im Depot verschwinden lassen. Sie haben vor 5 Jahren eine große Ausstellung dazu organisiert. Original und Fälschung hieß die.
Und da haben sie die Fälschungen dann nochmal ausgestellt und auch wirklich gekennzeichnet als Fälschung.
Ja, und nicht nur das, sie haben sie auch originalen Bildern gegenübergestellt, So konnte jede und jeder mal eins zu eins vergleichen.
Es ging uns überhaupt nicht um irgendeinen reißerischen Aufmacher, sondern es ging um eine sachliche Vermittlung. Wie sind wir vorgegangen und was war das Ergebnis? Nicht mehr und nicht weniger.
Petra Mandt beschreibt das hier so nüchtern, aber ich würde wirklich sagen, diese Ausstellung, das war die Arbeit von Pionierinnen. Sowas gab es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, obwohl das Museum Ludwig längst nicht das einzige öffentliche Museum ist, das Fälschungen besitzt oder ausgestellt hat.
Warum wundert mich das nicht?
Die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, die Albertina in Wien, das Museum der schönen Künste in Gent und das sind nur die bisher bekannten Skandale um gefälschte russische Avantgarde-Kunst.
Das kostet dich als Museum aber ja auch Überwindung. Zuzugeben oder auch wirklich zu untersuchen, ob man auf Fälscher reingefallen ist.
Klar, das war und ist bis heute ein Tabu. Auch beim Museum Ludwig hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis man sich daran getraut hat. Aber dann hat das Museum erkannt,
dass es eben eine besondere Verantwortung der Institutionen gibt, Originale zu zeigen, da nochmal genau hinzuschauen, damit wir der Öffentlichkeit diese Kraft der Kunst in ihrer originalen Stärke zeigen.
Die Aura des Originals.
Mhm.
Darüber haben wir ja beim Fall Gold vor kurzem erst gesprochen.
Das ist das eine. Und es geht ja auch darum, das Andenken dieser Künstlerinnen und Künstler zu wahren. Denn die vielen Fälschungen, die heute im Umlauf sind, die verwässern ihr Werk ja irgendwie auch.
Ja, und weil dann ja auch niemand mehr so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich das echte Werk dieser KünstlerInnen?
Genau. Ich finde, das Museum Ludwig hat genau das Richtige gemacht. Als große öffentliche Institution mutig vorangehen und für Transparenz und Aufklärung sorgen. Das ist eigentlich das Einzige, was man tun kann, um den Fälschern einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Weil dann auch potenzielle Käuferinnen und Käufer gewarnt sind und diese Kunst nur noch kaufen, wenn die Provenienz, also die Herkunft, wirklich einwandfrei ist.
Ja, und Rita Kersting glaubt, dieses Ziel der Aufklärung, das hat man mittlerweile auch erreicht. Sie sagt, wer sich heute für ein Bild mit zweifelhafter Herkunft interessiert, der weiß, dass das möglicherweise eine Fälschung ist.
Das heißt, wer heute sein Geld trotzdem in Avantgarde-Kunst mit zweifelhafter Provenienz investiert, der macht das womöglich ganz bewusst.
Na, das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Wir haben ja drüber gesprochen. Geldwäsche ist eine Möglichkeit oder man will mit diesen Bildern selbst weiter betrügen.
Und irgendwie hört man da doch wieder James Butterwick, den britischsten aller Briten, den Londoner Kunsthändler, der sagt,
Money,
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 Money.
This is all about.
It's all about
Money.
Money.
Und für Menschen, die diese Kunst lieben, ist genau das vielleicht das Schlimmste dran?
Es ist so ein billiger Betrug. Das ist so eine Schmarotzerei.
Künstlerinnen und Künstler, die vor 100 Jahren für ihre großartige Kunst ihr Leben riskiert haben.
Olga Rosanova, die hat für ihre Kunst gekämpft. Die hat diese Notwendigkeit empfunden, Kunstwerke zu schaffen, als Künstlerin zu leben. Was das bedeutet, das sehen wir heute auch. Ja, das ist ein schwerer Job, ein schweres Leben.
Diese Künstlerinnen und Künstler sind heute wieder Opfer. Diesmal eines riesigen Fälscherbetriebs.
Und dass dann irgendwelche Leute, nur weil sie viel Geld verdienen wollen und in irgendwelchen Villen leben und keine Ahnung, dass sie dann meinen, damit Geld verdienen zu müssen, ist wirklich schrecklich.
Das war Tatort Kunst.
Mit der Doppelfolge Falsche Moderne.
Das Team für diesen Fall. Ich bin Rahel Klein, eure Host.
Und ich, Stefan Koldehoff, ich hatte die redaktionelle Verantwortung.
Recherche und Skript dieser Doppelfolge kommen von Anne Seidel.
Storytelling, Regie und künstlerische Gesamtleitung Anne Preger.
Technik und Sounddesign kommen von Timo Ackermann.
Projektmanagement Pia Behme. Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.
In unserem nächsten Fall schauen wir uns das wohl berühmteste Lächeln der Kunstwelt an.
Das ist doch furchtbar. Das ist ein furchtbares Gemälde.
Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch.
Es gibt ja dieses Sprichwort. Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen.
Visionäre Figuren gab es in der Weltgeschichte so einige. Menschen mit Weitsicht, Impact und strategischem Talent. Menschen wie Cäsar, Napoleon oder Johanna von Orléans.
Das Team vom Podcast Deep Science sagt, einiges spricht dafür, dass viele dieser Visionärinnen und Visionäre tatsächlich Visionen hatten. Die französische Nationalheilige Johanna von Orléans zum Beispiel. Zu ihr soll Gott gesprochen haben. Oder war es doch was ganz anderes? Sehr Reales?
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Der Deutschlandfunk-Podcast Deep Science bricht in seiner neuen Staffel auf zu einer Expedition ins Bewusstsein. Und zwar an die besonders weit abgelegenen Orte unserer Erfahrungen.
Die Psychonauten. So heißt die neue Staffel von Deep Science. Am besten gleich abonnieren in der Deutschlandfunk-App.